Also ich muss euch vorwarnen, es ist ein bisschen lang und es ist auch nicht allzu einfach. Es ist nicht eine Geschichte, wo einer etwas Schönes erlebt oder so, sondern es ist ein bisschen heavy, aber es lohnt sich. Es lohnt sich zum Zuhören und ich erkläre euch dann alles noch mit einem Haufen Beispiel und Geschichten. Also keine Angst. Geschwister, schreibt der Paulus im Galater 5. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begierden gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich gegen das Begehren der menschlichen Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch von Gottes Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das Wort aus dem Galaterbrief. Ist der Typ eigentlich wahnsinnig? Habt ihr den Predigttext gehört? 13 Verse. Aneinander. Keine einzige Person ist mit Namen erwähnt worden. Niemand hat etwas Spannendes erlebt. Nein, es waren ewig lange Listen von Sachen, was man gut findet, was man schlecht findet. Und dann ist der Text noch von Paulus. Kennt ihr den, der Paulus? Das ist der Typ, der hat mal so lange predigt, dass einer eingeschlafen ist, aus dem Fenster gefallen ist und gestorben ist dabei. Und er war schon bekannt im ersten Jahrhundert dafür, dass seine Predigten und seine Briefe nur schwer verständlich waren. So schreibt es Petrus im zweiten Petrusbrief. Und um das soll es jetzt heute Morgen gehen. Oh je. Vielleicht geht es ein paar von euch so. Jetzt gerade in dem Moment. Oder bis vor kurzem ist es vielleicht ein paar von euch so gegangen, wo ihr den Text gehört habt aus dem Galater Kapitel 5. Und ich möchte euch Mut machen, bleibt dran. Ich weiss, es ist nicht ganz einfach und es ist viel Text, aber es lohnt sich, weil es ist etwas, wo ich glaube, viele Leute oder oft geht uns das vergessen, was der Paulus da eigentlich wollte sagen. Und er macht es uns ja nicht einfach, oder? Er macht einen Haufen Worte um eine Sache, die vielleicht gar nicht so schwierig ist. Und ich möchte euch einladen, bleibt dabei und hört gut zu. Und ich bin am Schluss auch mega gern bereit, um noch ein bisschen mit euch über das zu diskutieren. Aber jetzt zuallererst mal zum Einstieg. Wer von euch, ich muss jetzt schauen, wo die eher Jüngeren sitzen, ist schon mal am Praise Camp gewesen? Ich. Wer weiß, was Praise Camp ist? Und wer ist vielleicht ein bisschen zu alt und würde eigentlich gerne mal gehen? Okay, also ich erkläre es kurz für all die, die nicht wissen, was Praise Camp ist. Das ist ein Jugendcamp für Teenager und junge Erwachsene, das alle zwei Jahre über Neujahr stattfindet, wo letztes Jahr etwa ja, ich glaube, etwa 6'000 Teenies gewesen, also wirklich verrückt gross, wahnsinnig. Und ich bin dort angegangen mit Jungen von der reformierten Kirche, wo ich arbeite. Und die haben das ein bisschen strange gefunden. Die sind sich eher an Orgeln und unser Vater und Kirchengesangsbuchlieder gewöhnt. Und es gibt es wirklich, es gibt Teenies, die das auch fühlen, die das gerne hören. Und dann bin ich mit denen als Praise Camp und dort gibt es Worship oder vorne auf der Bühne eine Band, riesig 20 Musiker, ein Radau, oder? In einem riesigen Saal, du weißt nicht, wo du hinsitzen sollst. Und die haben gedacht, hey, was läuft da? Das ist so crazy in diesem Praise Camp. Und sie haben sich nicht alle wohlgefühlt. Einer ist sogar früher nach Hause gegangen, weil er gefunden hat, oh nein, das ist nicht für mich. Aber etwas, was an diesem Praise Camp passiert ist, haben alle mega, mega gefühlt. Das haben alle cool gefunden. Und das war so ein Workshop, wo Grill the Book geheißen hat. Da hast du deine Fragen über die Bibel stellen, über das, was du nicht verstehst. Und da hat es vorher einen Theologen mit einem Bart und einen Philosophen mit einer gescheiten Brille. Und die haben dir das einfach beantwortet. Und das war mega cool, weil du hast mit deinem Handy die Fragen schicken können. Und dann haben die das beantwortet. Und ich bin dort reingehockt und dann haben miteinander ein bisschen angefangen zu streiten, weil sie sich nicht einig waren. Das war wirklich top. Es war wirklich cool. Und meine Jungs und Mädels sind jeden Tag dort angegangen und haben es cool gefunden. Und ich habe zugeschaut, oder, in der hintersten Reihe mit allen anderen Leitern. Und habe dann irgendwann gemerkt, wow, die Fragen, die haben, das ist ja krass, über das muss man mal reden. Das ist ja unglaublich, was man da an Infos überkommt, oder? Was will die anonym, können auf dem Handy etwas eintippen. Da kommen so viele Fragen und ich möchte euch ein paar von diesen Fragen vorlesen. Zum Beispiel die Frage, Gott hat die Welt geschaffen und wo, wie und wann ist dann er überhaupt entstanden? Oder steht am Lot seine Frau noch heute irgendwo als Salzsäule umeinander? Ist das Neue Testament als Entschuldigung für das Alte Testament geschrieben worden? Kommen die Tiere auch in den Himmel? Kommen die Katholiken auch in den Himmel? Prompt die Antwort von einem Katholiken oder die Frage von einem Katholiken, kommen die Freikirchler eigentlich auch in den Himmel? Und die letzte Frage, die ein Kollege von mir geschrieben hat, warum bin ich Single, obwohl ich so gut aussehe? Ja, das ist wirklich, also, ihr müsst euch vorstellen, es war ein riesen Gaudi. Und dann sind aber auch plötzlich eine Kategorie von Fragen gehabt, die hat fast die Hälfte von allen Fragen eingenommen. Die hat mich dann irgendwie beschäftigt. So Fragen, das sind jetzt alles aus dem Kopf von Teenager. Sind Zungenküsse vor der Ehe erlaubt? Ist Sex vor der Ehe erlaubt? Darf ich Harry Potter lesen? Ist es okay, wenn ich Pokémon spiele? Muss ich als Christ die Umwelt schützen? Muss ich Vegetarier werden? Darf ich kiffen als Christ? Wie viel Alkohol darf ich trinken? 1, 2, 3 Bier? Wo ist die Grenze? Und die Fragen haben alle eine Gemeinsamkeit. Es sind Fragen, wo Leute sagen, darf ich oder darf ich nicht? Und ich bin mir sicher, wir alle werden von so Fragen umgetrieben. Ihr jetzt vielleicht nicht mehr von solchen Fragen wie die Teenager. Ich habe gestern Abend angeguckt und dachte, was sind das echt für Fragen, die Leute im gesetzteren Alter sich die Leute stellen. Und ich habe vielleicht nicht die besten Beispiele verwünscht. Aber ich bin sicher, ihr wisst selber, was das für Fragen sind, die so umtreiben. Darf ich das oder darf ich das nicht als Christ? Ich habe zum Beispiel dann gesagt, überlegt, ja, darf ich in den Yoga-Kurs? Ich merke, das tut mir gut. Über den mit der Umwelt ist sicher auch eine Frage. Darf ich jetzt den grossen Hammer fahren, der so viel Most braucht, weil ich ihn so cool finde? Oder ist das nicht okay? Muss ich jetzt auch Vegetarier werden, jetzt wo ich weiss, wie schädlich das eigentlich ist, das Fleisch und wie viel Nahrungsmittel da an Tiere verfüttert werden? Das vielleicht eher Fragen, die Leute, die ein bisschen älter sind, beschäftigen. Und es gibt sicher noch einen Haufen, vielleicht habe ich es jetzt nicht verwünscht. Ich bin halt eben erst 24. Darum ist es schwierig, aber ihr entschuldigt. Und das sind Sachen, wo ich merke, da ist ein riesen Bedürfnis nach klaren Grenzen. Nach Leitplanken, oder? Das darfst du und das nicht. Auf jeden Fall bei den Teenies. Und die Bibel, vor allem das Alte Testament, ist da eigentlich mega genial. Ich meine, im Alten Testament, da wären die Sachen so peinlich genau geregelt. Zum Beispiel Levitikus 19,19 habe ich als Beispiel aufgeschrieben. Da steht, du sollst kein Kleid anlegen, das aus zweierlei verschiedenen Stoffen gemacht ist. Keine Jeans mit Stretch drin, zum Beispiel. Keine Regenjacke mit Daunenfutter, also entweder Regenjacke oder eine warme, aber sicher nicht beides zusammen. Kein Boxershorts mit Hosengummi zum Beispiel. Das ist ganz klar, Levitikus 19, keine Kleider aus zwei verschiedenen Stoffen. Jetzt schaut euch mal ein bisschen an. Ich habe ein bisschen vorher, als ich da rein gesehen habe, einlaufen, ich dachte, oh, da. Ja, ja, ist gut, Bustag. He? Da müssen wir ein bisschen schauen. Mit diesen ja, Lederschuhen, die gebunden sind mit normalen Baumwollenbändeln, habe ich schon gesehen und so. Also, da muss man noch ein bisschen an die Arbeit. Aber im Alten Testament, oder, die haben es easy gehabt. Da ist einfach alles geregelt gewesen. Also, wenn ihr das mal lesen, das ist ja der Wahnsinn, oder? Also, das sind wirklich, die Gesetze sind ultra, ultra, ultra genau. Da weisst du eigentlich wirklich ziemlich genau, was du sollst machen. Und im Neuen Testament, da wird es plötzlich ein bisschen schwieriger. Im Alten Testament hast du gehabt, Mose, Samuel, Nathan, Elia, Elisha, Jeremia, Jesaja, all diese Leute haben die ganze Zeit vom Gesetz geredet, oder? Die ganze Zeit hast du irgendeinen Typ gehabt, über all die tausend Jahre, die gesagt haben, so und nicht anders, und das ist falsch und das ist richtig. Und im Neuen Testament hast du den Paulus, oder? Und der ist eben kompliziert. Und der redet gar nicht mehr von diesen Geboten. Das nervt, wahnsinnig. Ich meine, wir haben den Text vorher gehört, oder? Der redet nicht davon, so weit und nicht anders. Sondern der erwähnt das Gesetz immer nur so als ein Wort. Oder sagt, das Gesetz ist erfüllt. Oder das Gesetz, da müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern. Oder irgendwie das Gesetz und Jesus und so, das hat einen Zusammenhang. Aber die einzelnen Gebote, was soll ich jetzt eigentlich machen mit meinem Leben? Darf ich das oder darf ich das nicht? Mit diesen Fragen beschäftigt er sich nicht so wahnsinnig. Und das merkt man bei diesen Teenies und ich merke es auch in meinem eigenen Leben, das nervt manchmal wirklich, das stört. Ich glaube aber, dass der Paulus ein wirklich gescheiter Typ war. Ich glaube, er hat etwas gecheckt, wo viele vor ihm nicht begriffen haben. Und um das soll es heute gehen. Warum redet der Paulus nicht über das Gesetz? Und was hat er dann für eine Idee, wie dann die Menschen sonst zusammenleben sollen, wenn sie nicht einfach all die Gesetzesartikel kennen? Und ich glaube, der Paulus, der hat begriffen, dass es mit dem Gesetz ein Problem gibt. Und ich habe das Letzte eben auch begriffen, was das Problem ist, und zwar im Militärdienst. Ich bin Anfang Sommerferien, wir wissen ja, Studenten, die haben wahnsinnig viele Ferien. Und ich bin am Anfang, und ich dann dachte, ja, da kann ich einen Monat ins Militär, und da habe ich immer noch mehr als genug Ferien, bin ich eben ins Militär gegangen. Und dort habe ich gemerkt, dort gibt es ja auch einen Haufen Regeln. Oder? Die meisten Männer, die im Militär waren, werden sich noch das erinnern. Das ist ein bisschen wie im Alten Testament. Das ist alles bestens geregelt. Aber die Gesetze, das Militär ist ja trotz diesen vielen Regeln nicht bekannt als ein Ort, wo es wahnsinnig gesittet zu und her geht. Oder? Und das ist genau das Problem mit diesen Gesetzen. Der Mensch ist nämlich ziemlich gescheit. Der weiss, der findet immer irgendwo eine Lücke, wie er die Gesetze beugen kann, dass es doch wieder so rauskommt, wie er es eigentlich möchte. Und im Militär haben wir so ein Paradebeispiel gehabt. Ich nenne ihn jetzt nicht beim Namen. Es war ein Fahrer, der Lastwagen fahren musste. Und es gibt eine Regel, eine gute militärische Regel. Du musst 6 Stunden geschlafen haben am Stück, dass du Lastwagen fahren darfst. Ausser du bist im Krieg oder auf einer Übung, dann kannst du die 6 Stunden auch aufteilen, aber dann musst du 8 Stunden schlafen. Und er wusste, ja, wir sind ja gemütlich da oder im WK, wir sind nicht auf einer Übung. Das heisst, ich muss 6 Stunden am Stück geschlafen haben, dass ich überhaupt Auto fahren kann. Und dann hat er immer seinen Wecker so nach 4 Stunden mal gestellt, hat da aufgestanden, hat irgendetwas gemacht, dann ist nachher wieder geschlafen. Dann wusste, dann kann er sein Büchlein eintragen, ups, da bin ich verwacht und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Und am nächsten Morgen kommt ein Offizier und sagt, ich brauche einen Lastwagenfahrer. Und der sagt, oh, sorry, kann ich nicht fahren. Oder? Da seht ihr, so läuft es doch mit diesen Gesetzen, oder? So läuft es mit diesen Gesetzen. Und das ist ganz spannend. Ich weiss nicht, ob jemand von euch schon mal in Israel war. Ich selber bin noch nie gewesen. Mein Papi war lange in Israel gewesen. Also lange, ein halbes Jahr hat er einen Kibbutz geschafft, so als Hippie, oder? Da hat er gefunden, jetzt gehen wir dort runter, Kommunismus und so. In so einem Kibbutz eben. Und dann hat er gesagt, das ist wahnsinnig, was du dort manchmal erlebst, wie die mit ihren Gesetzen umgehen, oder? Das ist zum Beispiel das mühsamste von allen Geboten von den Juden, das Sabbatgebot, oder? Da gibt es dann Rabbiner, die sagen, ja, es gibt genau so und so viele Schritte, das solltest du machen. Sonst hast du den Sabbat gebrochen. Und der Ursprung von dem Sabbatgebot ist ja mega cool, oder? Gott sagt, hey, es gibt einen Tag in der Woche, das sollst du jetzt mal nicht schaffen, dann ruhest du. Und ich ruhe mit dir, oder? Die Idee ist, wir beide ruhen zusammen und haben eine gute Zeit miteinander. eine wunderbare Einrichtung, dass der Mensch nicht, weißt, nicht ausbrennt, sondern immer wieder vor Gott zur Ruhe kommt. Aber um das, um den Sinn vom Sabbatgebot geht es ja den meisten, die da eben in Israel leben und finden, das ist ein bisschen unangenehm. Um den Sinn geht es dann gar nicht, oder? Der geht schnell verloren. Und dann merkst du, oh, ich darf nicht Auto fahren. Und dann schaust halt, wenn du reich genug bist, dass du dir einen Taxifahrer mietest für den Sabbat. Irgendein Muslim oder ein Christ. Und der blocht dich dann durch die Gegend. No problem, oder? Oder in einer ganz strengen Familie, wo mein Papi mal war, dort haben sie gefunden, nur schon kochen oder Licht anstellen, den Lift benutzen und so. Das ist alles Arbeit. Und die haben dann einfach den Lift den ganzen Tag auf und runter fahren lassen. Dass ja niemand muss Knöpfe drücken oder dass niemand muss arbeiten. Also es gibt wirklich, da gibt es strange Geschichten zur Genüge, oder? So Zeug. Und da merkt man das, was der Paulus erkannt hat. Da spürt man das sofort. Oder die Gesetze, die bringen gar nichts, wenn der Mensch nicht will. Weil der Mensch ist kein gescheit, der ist von Gott gemacht, der ist wirklich, der ist kreativ. Und findet immer wieder irgendwie einen Rang, wie er diesen Gesetz ausweichen kann. Und das ist das grosse Dilemma vom Alten Testament. Wenn man das Alte Testament mal durchliest, dann merkt man, das ist immer die gleiche Geschichte. Gott gibt dem Menschen Gesetz und sagt, hey, die Gesetze, die sind gut, oder? Es ist Gebrauchsanweisung fürs Leben. Wenn ihr die Gesetze befolgt, dann wird es euch gut gehen. Dann werden die Völker um euch herum, um Israel herum, werden merken, wow, dort ist ja das Leben. Und sie werden sich für den Gott anfangen zu interessieren, oder? Es ist die Idee, Israel als ein Werbeplakat. Und in dieser ganzen Geschichte vom Alten Testament immer wieder, oh ja, es haben schon wieder irgendetwas verbockt. Und du merkst, die biegen und brechen die Gesetze, wie es nur geht. Weil sie nicht wollen. Und das Problem von der Sünde, das liegt eben eigentlich gar nicht bei diesen Geboten, sondern es liegt im Mensch innen selber, oder? Der Mensch, der nicht will, Gott gehorsam sein. Und gegen das Ende vom Alten Testament hat man das ein bisschen angefangen zu merken. Da hat es Propheten gegeben, die gesagt haben, hey, nein, so ein Blödsinn. Wirklich, jetzt seit so vielen 100 Jahren läuft das jetzt so. Und immer wieder gibt es einen Neuanfang, da kommt wieder mal ein besserer König und dann kommt sicher sofort wieder einer, der es mehr verbockt. Und da schreibt der Jeremia, hat eine Vision von einem neuen Bund. Jeremia 31, 33. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich ihr Gott. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Sagt Jeremia, ich, oder? Dann müssen die nicht mehr immer zu den Schriftgelehrten gehen und sagen, hey, darf ich nicht. Ich will das Gesetz in ihr Herz hineinschreiben. Und sie werden es wissen. Und ich glaube, dass der Paulus, nachdem Jesus auf der Erde war, das sieht in Erfüllung gehen. Der sieht plötzlich, wow, ey, krass, die Heiden, die haben keine Ahnung vom Gesetz. Und doch leben sie so, wie Gott das möchte. Das ist das, was der Paulus so schockiert hat am Anfang, wo ihn so hässig gemacht hat, auch an diesen Christen, dass die plötzlich die Grenzen vom Volk Israel anfangen auflösen und alle kommen rein, oder? Alle plötzlich wollen alle da dazugehören. Und das ist das, was ihn aber auch fasziniert hat, dass er gemerkt hat, wow, da geht etwas in Erfüllung, was der Jeremia da vorausgesagt hat. Und das Krasse ist, so Sachen erlebt man manchmal auch heute noch. Dass jemand ohne dass man ihm viel beibringt, plötzlich anfängt zu leben, wie Gott das gerne möchte. Wir haben einen Teenager, mittlerweile schon fast einen jungen Mann bei uns in der Kirche, der hat sich vor ein paar Jahren bekehrt. Und er ist aus einer nicht-christlichen Familie. Und die Pfarrerin, also die Frau vom Pfarrer von unserer Gemeinde, so ist es, die Frau Pfarrer von unserer Gemeinde, die kennt die Mutter von diesem Bub. Und er hat gemerkt, oh, das ist keine christliche Familie und ein bisschen vorsichtig sein. Und hat mal ein Gespräch mit ihr gesucht und gesagt, ja, wie ist denn das für dich jetzt, wo dein Bub so viel in der Kirche unterwegs ist? Ist das für dich unangenehm, oder? Geht das? Und dann sagt die Mutter, nein, das ist das Beste, was dem hätte passieren können. Der ist so ein bisschen depressiv gewesen, ein Säufer und immer ein bisschen Scheiss im Grind und hast gemerkt, in der Schule nicht so gut. Und seitdem mit Jesus unterwegs ist, boah, wirklich, also der ist unglaublich verändert. Das ist so ein Typ, das ist der, der am Abend im Praise Camp war, das ist der, der als letztes ins Bett gegangen ist, nicht weil er irgendeinen Scheiß hat wollen machen, sondern der hat auch Fragen gehabt, der hat wollen diskutieren, gesagt, hey, was denkt ihr zu dem? Der hat wirklich, also der ist ein neuer Mensch geworden, durch seine Begegnung mit Jesus. Und das ist dann auch noch spannend, wie die Leute auf das reagieren. Da sind ein paar Mädels auch dabei gewesen in diesem Praise Camp. Und die haben den noch kennt von früher und haben gewusst, oh nein, der kommt da mit, was macht jetzt der da, oder? Und dann haben sie plötzlich gemerkt, oh nein, der ist ja ganz anders, der ist ja mega chillig, der ist ja mega angenehm, der ist ja voller Liebe. Und ich glaube, das ist genau das, was der Paulus auch beobachtet hat bei der Urgemeinde, dass die Leute sich verändern, dass die Gott ähnlicher werden. Und das verarbeitet er da im Galaterbrief. Das verarbeitet er in diesen komplizierten Versen, wo wir da gelesen haben. Galater 5, 14 erwähnt er das Gesetz und sagt, das wird mit einem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da müssen wir gar nicht über all das reden, was man darf und was nicht. Wenn er nach dem lebt, dann fasst er das Gesetz zusammen. Und dann ist alles okay. Oder Galater 5, 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue und Rücksichtnahme. Und das sind alles nicht Das ist nicht Gebot, oder? Er sagt nicht, das darfst und das darfst nicht. Sondern er beschreibt einen Charakter. Der Paulus fängt an, einen Charakter zu beschreiben und sagt, hey, wenn ihr diesen Charakter habt, diesen Charakter von Geduld, Freundlichkeit, Liebe, Freude, dann hat kein Gesetz der Welt etwas gegen euch, oder? Dann braucht ihr die vielen Gebote nicht. Wenn ihr diesen Charakter im Kopf habt, und ich meine, welchen Charakter beschreibt er da, oder? Dreimal dürft ihr raten. Der Charakter von Jesus. Der Charakter, den Jesus hatte. Und er sieht, wow, die Leute, die zum Glauben an Jesus kommen, die werden immer ähnlicher wie der Jesus. Das ist der ganze Punkt vom Galater 5. Und das ist für mich eine mega, mega, mega faszinierende Sache. Gott möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und jetzt denkt ihr, oh nein, das ist ja wieder so ein Krampf. Oder? Jetzt muss ich mir überlegen, welche Charaktereigenschaften muss ich noch entwickeln. Da sehe ich, Freundlichkeit ist okay, das schaffe ich. Bis am Mittag. Und nachher wird es ein bisschen schwieriger. Oder? Und dann ist die Frage, ja, wie schaffe ich jetzt das? Jetzt habe ich ja den gleichen Krampf wie mit diesen Gesetzen von vorher. Oder? Zuerst habe ich einfach überlegt, darf ich nicht? Und jetzt muss ich überlegen, bin ich dann schon so charakterlich, wie ich müsste sein oder nicht? Und wir können unglaublich dankbar sein, dass Gott uns da nicht im Stich lässt. Jesus hat seinen Heiligen Geist uns gegeben. Und über den schreibt der Paulus ja auch einen Haufen, da an dieser Stelle. Sein Heiliger Geist, der einen Kampf führt in uns, gegen unsere eigenen Begierden, gegen unsere alte Natur, sagt er, oder? Und der Geist, der schafft das in uns. Und das ist wirklich das, eben das, was ich bei dem jungen Mann so krass beobachten konnte. Der Gottes Geist hat das einfach in ihm gewirkt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, ich würde schon gerne ein bisschen ähnlicher werden wie Jesus, was kann ich denn da machen? Habe ich zwei Praxistipps für euch, wo ich bei mir, das ist auch aus meiner persönlichen Erfahrung, wo ich merke, das funktioniert. Und zwar das Erste ist, wenn ich merke, oh, da in dem Bereich fällt es mir schwer, ich bin immer so hässig auf meine Mami, immer schon am Morgen früh, irgendwie, oder was auch immer, ich merke, da habe ich ein Problem, dann probiere nicht, das Problem zu lösen, sondern gang zu Gott und bitte ihn um seinen Geist und lass dich fühlen von seinem Geist. Und das ist wie, die Lösung ist nicht, fokussiere dich auf das Problem, sondern geh zu Gott und lass dich von ihm führen. Und das ist etwas, wo, also ich glaube, das kennen ihr alle, oder so Gebetszeiten, Lobpreiszeiten, wo man rauskommt und merkt, wow, da ist etwas erneuert worden in mir. Tun das ganz bewusst, das lohnt sich. Und das Zweite ist, holt euch Hilfe bei anderen Leuten, bei der Gemeinde. Und um das geht das nächste Kapitel im Galaterbrief, Galater 6. Für all die, die das zu Hause lesen wollen, geht es genau um das, wie die Gemeinde gegenseitig sich kann unterstützen kann, dass wir eben so einen Charakter entwickeln können, wie Gott den von uns möchte haben. Und vielleicht war es so jetzt ein bisschen Paulus-lastig heute Morgen. Und jetzt fragt ihr euch, ja, steht denn das auch im Einklang mit dem, was Jesus sagt? Und ich habe eine gute Botschaft für euch. Das ist so. Am Schluss der Bergpredigt kommt Jesus, wo er ganz viele Sachen sagt, wie die Leute zusammenleben miteinander, sagt er, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist genau das, oder? Ihr sollt den Charakter haben, den euer Vater im Himmel hat. Das war meine Message für euch von heute Morgen zum Dankbuß- und Bettag. Und ich denke, das gibt uns Grund zum Danken dem Gott, der uns seinen Geist schenkt, der die Arbeit für uns macht. Und wir müssen uns nur auf ihn einlassen. Und ich denke, das ist auch eine Message, wo man sagen kann, hey, da da muss ich auch an gewissen Orten vielleicht Buße tun. Und mit dem kommen wir zusammen ins Gebet. Ich möchte abschließen mit dem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du einen Charakter voller Liebe, voller Güte und Freundlichkeit hast. Wir danken dir, dass du uns den Charakter gezeigt hast in Jesus Christus. Dass er für uns, dass er uns die Augen geöffnet hat dafür, wer du bist. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der in uns anfängt zu wohnen und uns verändert. Wir bitten dich, dass du uns arbeiten lässt, an uns selber. Dass du uns immer wieder aufhilfst, dass wir die Menschen werden können, wie du, wo du möchtest haben, wie du uns geschaffen hast, dass wir zum Ebenbild von dir werden können, dass die Leute uns sehen und auf dich schauen, dass wir deinen Charakter widerspiegeln in die Welt. Danke vielmals. Amen.